Hallo? Ist da jemand? Es ist unglaublich. Er ist tatsächlich zurück. Mein Podcast. 11 Monate lang war er in der Pause, weil ich mir dachte, ja, Corona liegt ja im Grunde wie so ein Schleier über dem Kreuzfahrtthema. Denn natürlich ist diese Branche extrem betroffen von Covid-19. Aber ich finde, es ist jetzt Zeit dafür, den Schleier mal zu lüften und auch mit dem Podcast wieder loszulegen, um vielleicht auch so ein bisschen Zuversicht wieder zu verbreiten. Also, los geht's. Herzlich willkommen zu Menschen, More und Mehr. Und das mit mir, Matthias More. Ahoi, ihr Lieben. Wer ihn nicht gut kennt, der würde über meinen heutigen Gast denken, er wäre nur eine der bekanntesten Radiostimmen in Norddeutschland. Seit unglaublichen 37 Jahren ist er bei NDR 2 zu hören, davon 20 Jahre schon in der Bundesliga-Show. Jahrelang gab es ihn auch im Fernsehen zu sehen, aber das ist wirklich nur ein Teil dessen, was er im Laufe der Zeit gemacht hat. Er hat einen Radiosender auf Mallorca gegründet und jetzt kommen wir zur Kreuzfahrt. Er hat Udo Lindenberg mit dem Rockliner aufs Schiff gebracht. Herzlich willkommen, Uwe Bahn.
Einen schönen guten Tag.
Der erste Rockliner mit Udo Lindenberg, das war 2010. Und wenn ich sage, dass du ihn aufs Schiff gebracht hast damals, ist das nicht übertrieben, oder?
Naja, die Idee hatte er schon. Er wollte mit seinen Fans in See stechen, ne? Mit den Panikpassagieren, so hat er das genannt. Und hatte mich kontaktiert, weil ich ja, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, den Kreuzfahrtguide jedes Jahr rausbringe. Und die hatte er alle durchgearbeitet und hatte sich dann auch ein Schiff ausgesucht, nämlich die Albatros, mit der er in See stechen wollte. Und das war 2008, da hat er mich kontaktiert. Wir kannten uns so ein bisschen vom Sehen von NDR 2. Und dann haben wir uns getroffen und er kam dann mit den 3 Kreuzfahrtguides, die bis dahin draußen waren, die hatte er unterm Arm. Und die waren so richtig wie so ein alter Teddybär abgeliebt. Also hatte er echt komplett durchgearbeitet und überall so kleine Post-its, so kleine Zettel drin und Eselsohren, was er besonders toll fand. Also es waren seine Arbeitsbücher. Aha. Und er hatte den Traum schon länger, mit den Fans in See zu stechen und hatte sich jetzt die Albatros ausgesucht. Und
weil er dachte, das ist so die richtige Größe oder weil er dachte, die ist so alt wie er? Na, nicht ganz, aber.
Ja, so ein bisschen schwimmendes Atlantik und so weiter, ne? Mhm. Und das war ja gerade die Zeit, als er sein Riesen-Comeback hatte mit Stark wie 2, mit diesem Album, als er wie Phönix aus der Flasche, wie er es genannt hat.
Und rauskam. Wie Phönix aus der Flasche, da hätte dann auch der Anbieter gepasst mit der Albatros. Ho, ho, ho.
Genau, das war, hätte gepasst. Aber ich war der Meinung, dass er, wenn er jetzt mit der Albatros fährt, dann ist er wieder im Onkel Pö. Ja. Und ich habe ihm geraten, nachdem wir uns dann häufiger getroffen haben, dass er doch mit der neuen aufstrebenden Reederei TUI Cruises das machen sollte mit Mein Schiff 1. Und da hat er aber eigentlich, war er echt dagegen, weil er sagt, das kriegt er niemals voll, das ist zu groß. Und naja, dann habe ich ihm gesagt, also wenn du wie Albatros machst, dann bin ich draußen. Entweder wir lassen es mit und dann können wir nicht hin, das ist viel zu groß, der Kran und so weiter und so. Ich sage, pass auf, das ist der Moment. Es ist Revolution in Deutschland nach AIDA, die zweite große Mainstream-Massenreederei. Und es gibt da einen Typen bei TUI Cruises, Richard Vogel, und das ist unser Mann, mit dem müssen wir reden. Den müssen wir mit Eierlikör abhängig machen und dann müssen wir mit dem reden.
Und dann habt ihr mit ihm gesprochen, war der denn gleich einverstanden? Weil das war ja, ich meine, TUI Cruises ist ja so, dass wir wohlfühlen und so. Passt denn da überhaupt so, so eine Eventkreuzfahrt in dem Sinne? War er da dann gleich einverstanden?
Naja, es waren noch so 2, 3 Berater im Hintergrund, die ein bisschen mit ihm nochmal das durchdiskutiert haben, weil es war ja neu. Ne? Und wenn dann gleich die Wahnsinnigen einfallen auf das Schiff. Und es gab ja dann auch Diskussionen, wo er dann echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Wir saßen im Atlantik und haben dann so über das Schiff geredet und haben so ein bisschen auch so, wie die Freigeister so sind. Ich zähle mich auch mit dazu, aber Udo ist natürlich der König der Freigeister. Und dann gab es so Diskussionen, so, das wäre ganz geil, ich habe so den Schornstein von TUI Cruises, wenn der so ein bisschen die Form eines Joints hätte. Und das waren dann Gespräche, wo ich sagte, ist vielleicht nicht Priorität A. Aber es war super. Also wir haben da wirklich entwickelt und letztlich habe ich Udo überzeugen können, dass seine Vision auf TUI Cruises am besten aufgehoben ist.
Und wie lange hat das dann gedauert, bis es ausverkauft war?
Naja, erstmal haben wir 2008 sozusagen uns unterhalten darüber im Dezember. Und dann haben wir so einen Doppelschlag. Auch dann unser Anwalt war dabei, Udo und ich haben denselben Anwalt. Und dann haben wir das in die Form gegossen, dass Udo sowohl die Taufe macht von Mein Schiff 1, dass er da an Bord spielt.
Ach stimmt, das war ja auch damals, ja.
Genau. Mhm. Und dass ein Jahr später der erste Rockliner in See sticht. Mhm. Und als der nach vier Tagen ausverkauft war, was eine Sensation war, rief mich Udo jede Nacht zu seinen Bürozeiten an, also ab 3 Uhr. Und dann, ich liebe dich, ganz, ganz, ganz geiles Kino. Und das war wirklich, also ich habe mich auch total gefreut und dann haben wir, glaube ich, den zweiten hinterhergeschoben in dem Jahr, glaube ich auch.
Ja, das ging dann relativ schnell. Wie viel hat es mit ihm gegeben? 5 oder 6 oder was?
6. 6 haben wir gemacht.
Aha. Und ja, war schon eine große Geschichte damals. Das war, oder war das der Rockliner, der allererste, war das damals eigentlich die erste größere Eventkreuzfahrt so auf dem deutschen Markt? Kann man das so sagen?
Ja, auf dem deutschen Markt war es was die erste. Es gab natürlich immer mal Stars an Bord, das ist klar. War ja auch früher immer so die Schlagerstars, ne? Die älteren Schlagerstars, die dann immer auf den Schiffen sangen. Und das war ja so ein bisschen die Revolution. Das hat Udo auch damals gesagt, dass wir versuchen wollen, eine Kreuzfahrtrevolution loszutreten. Er ist ja wirklich auch ein Vordenker. Er denkt zwar auch nach, aber er denkt vor allen Dingen vor.
Ja.
Und das passte da ganz gut zu. War im Prinzip für Deutschland der Erfinder. In Amerika gab es das natürlich schon ein bisschen länger.
Ja, und genau, vorher hat es gar nicht gegeben. Also war schon wirklich, wie du vorhin schon sagtest, wenn du sagst, eine Revolution, ist es sicher nicht übertrieben. Und man hat dann da auch ganz andere Leute an Bord bekommen, als man es vielleicht sonst bekommen hätte, ne?
Ja, ich habe da auch Fotos gemacht. Ich habe den Rockblock von Bord auch geschrieben. Ne? Ich habe das so ein bisschen dokumentiert zusammen mit Tine Acke, seiner Freundin, die ja eine super Fotografin ist. Mhm. Wir waren ein super Team oder sind ein super Team. Und ich habe dann die Texte gemacht und auch ein paar Fotos und Tine hat die Fotos gemacht. Ja, und dann haben wir das transportiert. Und da gab es irgendwie auch eben so ein Bilder. Ich wollte in den Fahrstuhl einsteigen und der Fahrstuhl geht auf und da drin stehen 20 Udo Lindenberg-Doppelgänger. Ne? sowas hast du auf einer normalen Reise, hast du so einen Anblick nicht. Das war schon cool.
Wie war er dann so im Umgang mit seinen Fans? Das ist ja unter Umständen auch nicht ganz, ganz unanstrengend, wenn du das ganze Schiff voller Fans dann da hast. Also.
Ja, der war gar nicht ruhig zu stellen. Also der war auf dem ersten Rockliner, das war sein Traum, der in Erfüllung ging. Und der wurde ja dann auch ein bisschen zu meinem Traum. Und ja. der war ständig präsent. Der gab seine Shows im Theater, zwei komplette Shows, ne?
Ja.
Im Theater, aber dann gab es ja überall noch Jam-Sessions. Und dann tauchte er dann immer nachts um 4 im Casino auf. Casino ist so die B-Bühne, so eine Jam-Session-Bühne. Da spielt dann die Midnight Ramblers, so eine Band aus Experten von Udo. Und Udo ging dann nachts um 4 nochmal an die Trommel und trommelte da. Ne?
Ja, also
in der Band.
Es ist, wenn man das so hört, ist es irgendwie so, finde ich es dann extrem bedauerlich, da nie dabei gewesen zu sein. Das ist wirklich...
Ja, es ist der Mega-Flash. Und das ist auch etwas, man muss wirklich sagen, Udo lebt die Seefahrt. Der ist, glaube ich, mit der Europa, ich glaube 2004 oder so war es das erste Mal, auf dem Schiff. Und das ist auch für ihn eine Inspirationsquelle. Auch wenn er natürlich jetzt auch gemerkt hat, dass die Kreuzfahrt in Sachen Nachhaltigkeit nicht gerade Vorreiter ist. Und da ist er auch sehr kritisch, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und er möchte auch Lösungen haben. Er hat ja auch zum Beispiel bei TUI Cruises immer gesagt, wenn ihr nicht darauf verzichtet, die Färöerinseln anzufahren, wo das Walschlachten ist, dann bin ich nicht dabei. Mhm. Und das hat er im Prinzip auch durchgesetzt. Also die haben das dann gestrichen.
Und das ist ja auch wichtig, finde ich, dass so ein Künstler auch eine Haltung hat. Ne? Das unterscheidet ihn ja jetzt von einem, ich nenne es einfach mal so Interpreten, der irgendwie nur so Management gesteuert ist und dann alles sagt, was die machen. So einer ist er ja sicherlich nicht. Ne?
Ja, ich mache mein Ding, heißt ja einer seiner großen Songs. Und das ist ein autobiografischer Song, den er auch lebt. Und er hat auch unglaublich viele Songs auf See geschrieben. Und ich bin mit ihm auch im Urlaub gewesen. Und wir haben eine Tour gemacht mit der Queen Elizabeth war das, glaube ich, vor ein paar Jahren nach Island und so. Und ja, der lebt das, der liebt das auch. Das ist auch so gerade so die Traditionsschiffe natürlich, so wie die Queens. Das ist ja auch ein bisschen schwimmendes Atlantik, ne?
Mhm. Was es ja nun auch gab oder immer noch gibt, ist Full Metal Cruise. Das Ganze mit den Jungs vom Wacken Open Air, was ja nun hier in Norddeutschland immer stattfindet. Und mit denen hast du zusammen eine Firma gegründet, die Eventkreuzfahrten produziert, Cruise Company. Welche Stars oder welche ganz großen Stars habt ihr da noch jetzt mit auf Reisen gehabt?
Ja, man muss dazu sagen, also Udo, wir hatten zwei Sachen gemacht. Aha. Und dann wollte er zwischenzeitlich auch mal auf die Queen, Queen Mary 2. Und ich hatte die optioniert. Hab gesagt, haltet die mal bitte frei, wir machen vielleicht auch einen Rockliner auf der Queen mal. Und aber dann ging es nicht, weil er irgendwie unplugged sein Album aufgenommen hat. Ne? Mhm. Ich sag, ich habe das Schiff freigehalten, Udo. Ja, geht aber nicht, man muss ein bisschen Handmade Music machen. Naja, hat er unplugged, war ja auch ein Riesenerfolg. Aber ich hatte das Schiff optioniert, jetzt noch kein Geld verloren, aber ja, da habe ich überlegt, was machen wir? Und dann habe ich die Marke Stars at Sea gegründet und habe dann Peter Maffay kontaktiert, der ja auch sich von Udo immer gerne inspirieren lässt mit vielen Sachen. Mhm. Ne, haben auch teilweise die gleiche Band, also die Schnittmenge ist groß. Ja, Peter war angetan, hat gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir Stars at Sea als Marke gegründet und Peter Maffay 2013 zum ersten Mal auf der Queen Mary 2 gehabt. Und parallel sind meine Freunde aus Wacken, die früher Teil meiner Roadies waren, als ich für NDR 2 die Discos gemacht habe. Ich kenne die ich kenne die seit, was weiß ich, wie lange. Also weil ich kannte die schon vor dem Festival.
Aha, ja.
Ich kenne also Wacken noch mit Jägerzaun und Bienenstich. Und ohne Metall. Ohne Metallzäune.
Okay.
So, und die hatten jetzt dieses Ding losgetreten und sind kurz vor uns, vor Stars at Sea, sind die mit dem ersten Full Metal Cruise in See gestochen. Also. Und das war noch extremer als das Panikpublikum. Da hast du natürlich auch Verrückte bei Udo, ne? Da hast du Doppelgänger und auch seine ganze Panikfamilie. Aber diese Full Metal Community, das ist natürlich, das Schiff war schwarz, ne? Und das war sensationell. Und ich war im Hard Rock Café mit Richard Vogel in Hamburg. Das ist direkt am Wasser an den Landungsbrücken. Und da hörten wir schon von Weitem, wie die reinkamen. Und das war schon so ein Mörderlärm. Und dann kam die da reingefahren. Ich glaube, es war sogar auch zum Hafengeburtstag. Und die fuhren dann mit AC/DC, Thunderstruck, kamen die da an den Landungsbrücken vorbei. Und es bretterte derartig laut. Und ich dachte mir, cooles Ding. Sehr cooles Ding.
Ja, Stichwort Hard Rock Café. Da war damals auch die Pressekonferenz, wo man das Ganze promotet hat. Und das war damals sehr lustig, denn Richard Vogel sprach und sprach und sprach. Und wir waren da draußen eben auf dieser Dachterrasse. Und eben in dem Moment fuhr ein Schiff von Costa vorbei. Das war natürlich in dem Moment das völlig falsche Bild. Aber es war ein sehr lustiger Moment. Und wer hat da nochmal, wie heißt die Sängerin,
Doro.
Doro, ja. Klar. Du siehst, es ist nicht meine Musik, siehst du, musst dich schon überlegen, wie hieß sie? Die hat dann da damals gesungen und ja, war dann irgendwie eine große Geschichte. Also ihr habt dann Peter Maffay, dann David Garrett, ne? war auch so eine...
Ja, wir haben dann, als ich dann Maffay das erste Mal hatte noch mit dem Tour, dann habe ich mir überlegt, ich will eine eigene Produktionsfirma haben und dann war irgendwie klar, ich kenne die Wacken-Jungs so lange und das sind so super Typen und ich muss wirklich sagen, das ist... Die sind so bodenständig und ganz korrekte Jungs. Und dann habe ich mit Holger Hübner und Thomas Jensen, also Holger kann ich noch nicht so lange, aber Thomas sehr lange, dann haben wir uns getroffen. Holger schickte mir irgendwie eine Gitarre vorbei, handsigniert, so aus dem Wacken Open Air. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, das ist ja so eine Nische. Und wenn wir in der Nische nochmal eine Nische machen, dann sind wir doch sehr, sehr klein. Aber wollen wir nicht unser Know-how, die ihr metallisches Know-how und ich vielleicht so ein bisschen gemäßigter und Kreuzfahrt-Expertise und Musikexpertise, ob wir das nicht zusammentun wollen, dann haben wir 2014 gegründet und von da an bin ich jetzt auch immer bei den Metallern, nur der erste Metal Cruise war ich nicht mit dabei, war wie gesagt im Hard Rock Café und dann haben wir uns zusammengetan, Stars at Sea, meine Marke und Full Metal Cruise und haben das in einem Boot und auch weitere Formate, an denen wir gearbeitet haben und arbeiten.
Und was ihr da macht, ihr produziert das Ganze, also ihr macht es nicht, ich glaube in Amerika, da ist es ja so, da hast du, wenn du diese Eventkreuzfahrten, das sind meistens Vollcharter, glaube ich, ne? Also Firmen, die da sogar ins Risiko gehen, das auf eigene Faust vermarkten, das gibt es hier in Deutschland irgendwie in dem Maße noch nicht, ne? So in dem Maße, also vereinzelt.
Ja, das ist in Amerika, mit denen sind wir sehr gut befreundet, mit den Jungs von Sixmen aus Atlanta. Den haben wir uns auch schon häufiger getroffen und so weiter und mit denen kooperieren wir auch, weil die auch Sachen in Europa jetzt machen und das ist eine super Zusammenarbeit mit denen und die gehören ja zur Norwegian Cruise Line, das heißt, die chartern natürlich schon, die Norwegian Pearl haben sie früher gechartert, aber dann wurden sie Teil von NCL und machen da alles Das ist natürlich, wir lernen was von denen, die lernen ein bisschen was von uns in Sachen Europa. Was man von denen natürlich lernen kann, die haben dieses Schiff, Norwegian Pearl, wurde ja in Papenburg gebaut und berühmt als Black Pearl, weil sie damals diesen Stromausfall in halb Europa auf dem Gewissen hatte.
Ah, aha.
Na, das ist irgendwie, war energiemäßig ist da immer schief gelaufen. Von daher war klar, dass dieses Schiff nur im Rockeinsatz später sein kann. Und das haben die eben dann auch komplett umgebaut. Ne? Dieses Schiff ist wirklich auf Event-Kreuzfahrten. Da ist eine riesige PA, ist da fest eingebaut, der ganze Backstage-Bereich für Künstler. Und die fahren dann eben im Herbst und im Frühjahr jeweils so 8 Event-Kreuzfahrten. Meistens Karibik und jetzt eben auch, ich war mit Bon Jovi auch unterwegs im Mittelmeer, jetzt fahren sie eben auch im Mittelmeer.
Ah, spannend auf jeden Fall. Das soll hier ja kein Corona-Jammer-Podcast sein, aber ganz außen vor lassen können wir es natürlich nicht. Es hat ja nun im vergangenen Jahr schon wieder erste Kreuzfahrten gegeben mit Hygiene- und Abstandsregeln. Wäre denn deiner Ansicht nach unter solchen Regeln auch eine Event-Kreuzfahrt so denkbar?
Also wir leiden natürlich momentan, Wacken leidet sowieso, das große Festival ist 2020 ausgefallen und 2021 muss man sehen und unsere Eventkreuzfahrten liegen natürlich alle brach, zumindest die großen. Wir haben ja auch ein paar kleine im Angebot, die auch wichtig sind, dass man jetzt auch ein bisschen agil, flexibel ist, aber die großen, wir haben Fury in the Slaughterhouse schieben müssen, wir haben Kelly Family, war auch in wenigen Stunden ausverkauft, genau wie Metal Grooves haben wir auch schieben müssen. Und solange da Abstand geht bei Event nicht, ehrlich gesagt. Und das macht auch keinen Spaß, wenn du da 500 Leute auf dem Schiff hast, statt 2000, dann geht der Soul verloren. Das heißt, wir können nur warten, dass wir durchgeimpft sind und ich sag mal, 21 sehe ich das nicht für uns.
Nee, ich fürchte auch. Also, was wird es zuerst wieder geben? Konzerte an Land oder eine Eventkreuzfahrt?
Ja. Konzerte an Land wird es ja geben. Es wird ja kleine Einheiten geben. Er hat ja selbst in der Corona der Johannes Oerding im Stadtpark gespielt.
Genau, und das Kleine geht auch auf den Schiffen sozusagen, aber nicht dieses, dass man so diese ganz besondere Atmosphäre hat, so das ganze Schiff ist eine Party, so nach dem Motto.
Ja, ich glaube, das wird insgesamt Tourismus und Events, und wir haben ja die Kombination aus beiden, das wird Step by Step wieder kommen. Also Mallorca wird eben nicht der Massentourismus einfallen, sondern das wird der Individualtourismus zuerst kommen. Auf die Insel. Es werden Aktivtouristen kommen, es werden, was weiß ich, Finca-Urlauber kommen, aber es werden nicht die Sauftouristen, was ja auch ganz gut ist, glaube ich, die werden nicht einfallen, als wäre nichts gewesen. Mhm. Und das wird auf der Kreuzfahrt auch so sein. Ich glaube nicht, dass eine AIDA Nova mit 6.000 Leuten an Bord in diesem Jahr irgendwo langfahren wird.
Ja, bleibt auf jeden Fall weil spannend. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Menschen aber ein Nachholbedürfnis haben, ne, auf so eine. Weil jetzt ging so wenig, jetzt gerade im Winter, dass die Leute wirklich da, also wer es sich leisten kann noch, dass die wirklich alle ausgehungert sind. Und ich glaube, da wird irgendwie so ein Effekt kommen, der auch nochmal ganz interessant ist, vermute ich. Also.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch ausgehungert. Also wir alle und auch die Musiker. Ne? Ja, also es gibt auch einige, die oft mit uns an Bord sind, wie Fury in the Slaughterhouse und solche Leute. Aber wir haben ja auch ein paar kleine Produktion und eine ist, die ist eigentlich für Mai geplant, die heißt Rock the Boat. Die ist letztes Jahr leider auch ausgefallen.
Auf der MS Hamburg?
Genau, auf der 400 Passagiere Nummer MS Hamburg. Das ist eine unglaubliche Reise. Ich liebe die, das ist fast meine Lieblingsreise. Wir fahren von Hamburg los und das Schiff ist ja klein, MS Hamburg hast du gesagt, die fährt die Themse hoch, kann die Themse hochfahren und wir liegen 3 Tage an der Tower Bridge in London.
Ja, das ist natürlich irre.
Und wir haben an Bord haben wir Rockbands. Beim ersten Mal waren die Rattles dabei. Und diesmal war eigentlich geplant Sweet und solche Bands. Dann gibt es Vorträge an Bord und Rockkino. Und in London gehen wir dann abends in die Konzerte. Letztes Mal war Take That, glaube ich, in der Arena da. Mhm. Und eine coole Tour. Aber Mai, okay, 400 Leute muss man sehen. Vielleicht haben wir Glück.
Ja, mit einer Restchance bleibt sozusagen. Meinst du, dass so Eventkreuzfahrten vielleicht künftig sogar wichtiger werden, weil die Reedereien sich vielleicht mehr bemühen müssen um Kunden?
Das könnte sein. Ich glaube, dass die Reedereien natürlich auch, wenn sie jetzt das überstanden haben, dass sie auch ihre ökologischen Angebote machen müssen. Mhm. Denn es gibt auch durchaus einige Künstler, die sagen, solange die Kreuzfahrt damit Schweröl über die Meere fährt, gehen wir nicht auf das Schiff. Mhm. Da gibt es engagierte Künstler, die das machen. Und mhm. ich kann das auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und ja, wir werden da auch durchaus unsere Meinung zu haben, dass wir auch sicherlich das berücksichtigen wollen, auch in Zukunft. Oder ist das eine CO2-Ausgleichsnummer? Das wird etwas, wo wir sicherlich auch dran arbeiten, dass wir auf unseren Produktionen, dass da ich sag mal, der Ökotaler oder wie man es auch immer nennt, dass wir uns da Gedanken machen, wie wir das zumindest kompensieren können.
Ja, das ist ja nun eben ein Thema, ja, was nun eben eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Und ich denke, das kann man irgendwie auch nicht mehr wegdiskutieren. Das ist vielleicht früher noch ein bisschen anders gewesen. Wir beide kennen uns nun schon seit über 20 Jahren, wie die Zeit manchmal rast. Damals habe ich auch noch bei NDR 2 gearbeitet. Ich hatte damals am Wochenende häufig nach dir Sendung. Und ich erinnere mich, dass wir damals auch schon über Kreuzfahrten gesprochen haben. Das war so Anfang des Jahrtausends auch so die Zeit, wo du deine erste Kreuzfahrt gemacht hast, oder?
Ja, ich hatte davon schon, ich habe ja in der Nähe vom NDR gibt es eine legendäre Rockkneipe, die heißt Zwick. Mhm. Wer in Hamburg wohnt, der kennt das. Zwick ist eine geile Rockkneipe, wo die ganzen Rockstars auch reinkommen und so nach ihren Konzerten. Und da traf ich irgendwann Udo Röbel. Udo Röbel war Chefredakteur der Bild-Zeitung und er kam gerade zurück vom Blues Cruise. Das ist in Amerika eine der ersten Themenreisen und er erzählte den Abend und hatte auch seine Mundharmonika da und nach zwei Bier fing er auch immer an, Mundharmonika ziemlich geil zu spielen. Und dann erzählte er mir von dem Blues Cruise und das fand ich ziemlich, ziemlich klasse. Bis dahin habe ich noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Und ja, dann habe ich 2002 meine erste gemacht. Noch keine Event-Kreuzfahrt, aber schon in der Region, wo der Blues Cruise auch war, nämlich in der Karibik in Amerika.
Mit einem ganz kleinen Schiff, das die Corona-Krise leider nicht überlebt hat.
Ja, mit der Astor.
Und war das nun, ich meine gut, da warst du ja der Jüngste wahrscheinlich dann an Bord, oder?
Ich war fast der Jüngste. Das hat sich natürlich dann schlagartig verändert in den Jahren.
Wobei für die Astor wäre es immer noch so gewesen wahrscheinlich. Aber
ja, das war auch, natürlich war das schon Reisen mit Greisen. Ne? Und ja. die machten eine Kreuzfahrt, weil sie es im Kreuz hatten. Also das war schon in der Zeit so. Das war ja, da gab es eine AIDA, glaube ich. Und die Cara, die hieß damals nur AIDA, aber das war so eine Frühphase und es war eine Tour, die mir die Augen geöffnet hat. Wir sind gestartet in Nassau, haben noch eine Nacht vorher in Miami gewohnt, sind dann rübergeflogen mit American Airlines nach Nassau und dann auf die Astor. Und die lag da, das weiß ich noch ganz genau, die lag da neben riesigen Pötten, die natürlich heute nicht als riesig gelten, aber da lag ein Disney-Schiff daneben. Die Voyager of the Seas lag da und daneben, wie so ein kleines Beiboot, die Astor. Ja, und dann sah ich dieses Schiff da liegen, dieses weiße Schiff, was so ein bisschen aussah wie ein Traumschiff. Und ich war sehr gespannt, war auch eine Pressereise. Und dann gingen wir an Bord und ich habe schon nach wenigen Häfen war mir klar, dieses Prinzip, dass dein Hotel da mitreist und du in zwei Wochen so viel von der Welt siehst. Wir waren Florida, waren in Tampa, haben dann als Landgang Orlando gemacht, sind den Mississippi hochgefahren, overnight in New Orleans. Dann waren wir in Mexiko, Honduras, Guatemala, Belize. Und ich hatte das alles vorher noch nicht gesehen, also in Florida schon. Und dann habe ich gemerkt, nach zwei Wochen, ey, was für eine coole Art, die Welt zu erobern, zu entdecken.
Also da war dir eigentlich damals schon klar, dass das ein Thema ist, was auf jeden Fall noch größer wird, ne?
Ja, also ich habe, das habe ich dann gemerkt, als ich zum ersten Mal auf AIDA war und ich merkte, es gibt im Markt wohl etwas, was den Markt ein bisschen verändern wird, was anders ist, was innovativ ist, was sportiv ist, was nicht die klassische Kreuzfahrt, die wir aus dem Traumschiff kennen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, die erste Tour war mit AIDA Aura 2003. Und ich war gerade getauft worden von Heidi Klum. Ich bin trotzdem raufgegangen. Und ja, und dann habe ich gemerkt, da passiert was im Markt. Und AIDA war natürlich völlig anders. Es war, man duzte sich, es gab Buffets, Dresscode war nicht und Captain's Dinner war nicht. Es war locker, es war Robinson Club auf See. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, vielleicht ist das jetzt auch, sag mal, spannend als Geschäftsmodell für mich persönlich, ne, dass ich als Journalist und als Produzent auf die Kreuzfahrt setzen sollte.
Wie haben denn aber in der damaligen Zeit Menschen reagiert, denen du so davon erzählt hast? So, also wirklich jetzt so in den allerersten Jahren. Haben die dann gleich so gesagt, so auch klingt gut, oder haben die gleich abgewunken, so nee, sowas wollen wir nicht?
Ja, die hatten einfach noch gar keinen, da waren ja AIDA war ja längst kein Massenmarkt, das gehörte noch gar nicht zu Karneval. Ne? Das war ja noch die Findungsphase von AIDA, wo sie auch Geld suchten und Investoren.
Wo es alles gar nicht so einfach war, genau.
Das war schwierige Zeit für AIDA und das war noch gar nicht durchgedrungen. Ich glaube 2004 war so der erste dann auch öffentliche Durchbruch, als die Queen Mary II zum ersten Mal nach Hamburg kam. Das war so ein Medienereignis und das hat so ein bisschen der Kreuzfahrt den ersten großen Schub gegeben, glaube ich.
Weil ich wohne ja seit 2000 in Hamburg und ich kann mich auch wirklich nicht erinnern, dass davor das groß hier ein Thema war, ne? Oder dass man das irgendwie mitbekommen hätte, ne? Dass da irgendwie, ich meine, gut, die Europa oder was, die wird ja auch vorher schon mal hier gewesen sein, aber irgendwie.
Naja, es war natürlich, also sagen wir, die Schiffe als Verkehrsmittel waren natürlich in Hamburg ein Riesenthema.
Ja.
Die norddeutsche Leute in Bremen und die Hapag in Hamburg, das war ja, als der Transatlantikverkehr hier von den Landungsbrücken gestartet ist, das war natürlich immer ein Riesenthema, aber nicht als Vergnügungsfahrt. Ja, genau. Die erste Vergnügungsfahrt war ja dann mit der Augusta Victoria, immerhin Albert Ballin, ein Hamburger hat es ja dann sozusagen kreativ erfunden, indem er seine Oceanliner, die dann im April oder in der kalten Jahreszeit im Januar, die da brach lagen, die Crew war auf der Payroll, aber hatte nichts zu tun. Und dann hat er eben gesagt, okay, machen wir mal eine Vergnügungsfahrt in den Orient. Und das war ja im Prinzip dann mit der Augusta Victoria der Start.
1892, glaube ich, ne?
Genau. Genau.
Ja, ab Cuxhaven. Ja, genau. Also sind wir hier in Hamburg schon der Geburtsort des Ganzen. Du hast gerade schon erwähnt, so diese damaligen Zeiten von AIDA, als man ja noch so Clubschiff war, wo es eben alles so ganz locker war, wo man sich geduzt hat und so weiter. Man musste ja irgendwann sich so ein bisschen davon verabschieden, weil man irgendwie die breitere Masse erreichen wollte. Glaubst du, dass so ein Konzept, wo es so ein bisschen doch wieder mehr Richtung Club gehen würde, dass das heute noch so funktionieren würde? Oder würdest du sagen, naja, aus deiner Sicht ist diese Zeit eigentlich vorbei?
Ja, so ein ganzes Clubschiff heißt vielleicht heute nicht mehr Clubschiff, aber was Norwegian Cruise Line macht mit Freestyling, das ist ja so ein bisschen wie ein Clubschiff. Aber es gibt eben halt auf den Schiffen der Suitenbereich, das sind ja teilweise Clubs, die nennen sich ja auch so Yachtclub bei See. Das sind sozusagen aber dann eher so eine elitäre Veranstaltung, ne? Also so der Suitenbereich.
Also du würdest sagen, so kleinere Clubs innerhalb eines Schiffes oder so kleine Communities, die sich da finden, aber so, dass das ganze Schiff quasi eine Gruppe ist, wie man das früher bei AIDA hatte, das hatte so seine Zeit, aber ist eigentlich so nicht mehr, ne?
Naja, das haben wir mit unseren Eventreisen,
ne? Ja, genau.
Oder die Fury Fans, auch andere Themenreisen. Wir haben ja auch, sitzen natürlich auch überlegen, was man noch an Themenreisen machen kann. Und wir brainstormen, dass es eben nicht nur, es gibt ja immer zwei Richtungen, die erfolgreich sind. Erstens, du hast den großen Star, der eine große Fanbase hat, wie Maffay, wie David Garrett, wie Udo Lindenberg. Oder du hast so eine unglaublich aktive und große Community, wie die Metal-Fans, Full Metal Cruise, oder wir haben auch einen Schlagerliner gemacht, auch die Schlager-Community. Wobei die Metal-Community natürlich noch viel intensiver Community ist als ein Schlager. Schlager ist, es gibt Schlager-Fans sehr viele, aber so als reine Schlager-Community würde ich sie nicht bezeichnen. Aber es gibt Communities, ob nun Harley-Davidson-Fahrer, ob nun, was weiß ich, Lesben-Crews und Schwulen-Crews, gibt es ja alles. Also es gibt viele Communities, die da auch super funktionieren.
Du hast schon den Kreuzfahrtguide erwähnt, den du zusammen mit Johannes Bohmann machst. Und bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, erste Ausgabe war tatsächlich schon 2006. Da wart ihr auch relativ früh dran, aber wahrscheinlich noch gar nicht mit so viel Schiffen drin dann, ne? Oder?
Ja, 2006. Ich kam, glaube ich, gerade von der Messe, von der Cruise Life in München. Die war irgendwie 2004. Ich hatte meine erste Kreuzfahrt gemacht, hatte darüber geschrieben für Tagesspiegel und andere große Zeitungen und habe mir gedacht, wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir nicht so ein Jahrbuch der Kreuzfahrt machen. Ob wir einen Kreuzfahrtguide veröffentlichen. Bin zur Meestraße gegangen, also zum Bellevue Verlag, der zur Meestraße damals gehörte, und ich hatte mit denen schon Mallorca-Guide gemacht und Mallorca-Magazine und habe gesagt, ich glaube, es gibt einen neuen Trend und das sollten wir mal ins Auge fassen, nämlich Kreuzfahrten. Und dann haben wir mit der Planung 2004, 2005 begonnen und dann ist 2006 im richtigen Moment, weil 2007 war ja dann der große Erdrutsch durch die AIDA Diva Taufe in Hamburg. Und gerade dazu kam dann der Kreuzfahrtguide für das Jahr 2007. Der kam im November 2006 raus. Mhm. Das war vom Timing perfekt. Mhm. Und da hatten wir auch eine große Geschichte über die AIDA Diva. Ich war in Papenburg, war in der Werft, habe mir das angeguckt, das Schiff, und Interviews gemacht. Und daraus eine Geschichte, und das passte so super.
Ich weiß noch, dass ich den damals kaufen wollte. Der war da aber so als Buch gar nicht so bei Amazon zu bekommen, weil der quasi wie eine Zeitschrift vertrieben wurde. Also das hast du damals nicht bei Amazon gefunden, sondern irgendwann war ich dann im Zeitschriftenladen, da dachte ich, ach Mensch, da ist das Ding.
Ja, es war im Zeitschriften- und Buchhandel. Amazon war ja auch damals natürlich noch nicht so, wie Amazon heute ist.
Ja, 2006, da waren die Schiffe ja auch noch nicht so groß. Das änderte sich dann. 2009 kam Oasis-Klasse von Royal Caribbean, war sicherlich ein Meilenstein. Oder wenn man jetzt auf Schiffe schaut, eben 2018er Ida Nova, ist ja schon eine andere Größenordnung. Ich höre bei dir, wenn wir uns so unterhalten, relativ oft raus, dass du bei den riesigen Schiffen insgesamt so ein bisschen skeptisch bist, ob das so das Richtige ist. Stimmt, oder?
Ja, man muss zweierlei. Erstens, Kreuzfahrt war früher eine elitäre Veranstaltung, muss man einfach sagen. Es war wirklich Reisen für Reiche. Und das war über lange Zeit so, bis AIDA kam und den Markt ein bisschen in Richtung Volumen und Bezahlbarkeit für eine größere Zielgruppe. Und das ist natürlich, man kann natürlich jetzt immer sagen, man fordert jetzt die kleinen individuellen Schiffe und es sollte nur noch Expeditionsschiffe von Europas geben, dann schließt du natürlich einen Großteil der Bevölkerung aus. Die werden sich das nicht leisten können. Auch ich kann mir keine Weltreise mit der Europa 2 erlauben. Nee, da müsste ich noch einige Produktionen in meinem Leben machen. Von daher ist das natürlich klar, dass, was an Land stattgefunden hat, das setzt sich an Bord fort. Auf Mallorca gibt es eben auch nicht nur Finca-Urlaube und Residencia in Deja, sondern da gibt es eben auch Magaluf und Playa de Palma und so weiter. Aber auch da hat man gesehen, dass das irgendwann wirklich, ja, diese Überflutung von Menschenmassen, das ist ja gerade durch Corona, haben wir gemerkt, dass die gelbe Karte ja vor allen Dingen für die Massenveranstaltung gekommen ist.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass Schiffe in dieser Größe natürlich baulich faszinierend sind. Und wenn man durch die Oasis-Klasse geht und geht da durch einen Central Park, wir haben ja mal da zusammen gesessen, glaube ich, mit dem Laptop unter Palmen oder Pflanzen. Und haben da gearbeitet. Das ist natürlich schon beeindruckend. Aber, und ich weiß es auch von Experten, die selber auf der Brücke als Kapitän gearbeitet haben, die, glaube ich, nicht sehr viel Lust haben, in einem Notfall so ein Schiff zu manövrieren. Mhm. Und Feuer ist die größte Gefahr an Bord. Und ich weiß nicht, normal können wir darüber reden, es gibt Sicherheitskonzepte und Schiffe sind sicher. Wenn was passiert, möchte ich nicht auf so einem großen Schiff sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn so ein Schiff in einen Hafen kommt und es sind ja nicht mehr viele Häfen, die sie anlaufen können. Das Gefühl, es ist gerade ein Fußball-Länderspiel zu Ende gegangen. Und die Fans gehen nach Hause. Es ist so eine Invasion. Und wir wissen ja, dass wenn eine Insel wie St. Martin, wenn da 5 Schiffe liegen, dann gehen da 20.000 Leute an Land. Und das ist kein Segen der Kreuzfahrt mehr, das ist ein Fluch der Kreuzfahrt. Und ich finde, da sind wir weit drüber hinaus für das, was erträglich ist.
Na gut, das ist immer getrieben, klar, aus wirtschaftlichen Gründen, ne, dass man sagt, so, es muss effizienter sein. Ich meine, gut, es ist aus Umweltgesichtspunkten ist vielleicht wieder gar nicht so schlecht, aber klar, ja, es wird immer größer, größer, größer. Und es ist im Grunde so, dass man auch, dass da auch wirklich niemals eigentlich etwas passieren darf, ne? Sonst gibt es wirklich ein riesiges Problem. Ne? Wenn bei so einem großen Schiff mal irgendwie was wirklich passiert, dann ist es für die anderen, die fahren, glaube ich, doch ein großes Problem. Ne? Also man geht da ganz schön ins Risiko eigentlich. Ne?
Ja, und ich sag mal, wenn der Buchungsgrund Autoscooter ist und nicht mehr der Hafen, in den du fährst. Also für mich ist, es gibt ja jetzt auch eine Achterbahn dann an Bord.
Formel-1-Bahn. Also, ne?
Genau. Mhm. Und ist das Kreuzfahrt? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, also für mich nicht. Es gibt einige, für die ist das. Aber ich möchte auch weiterhin entdecken. Mhm. Und ich möchte nicht in einem Vergnügungspark um die Welt fahren. Da habe ich ehrlich gesagt keinen großen Bock zu. Mhm.
Hast du noch überhaupt Lust, Ziele zu besuchen, die extrem voll sind?
Schwierige Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe ein paar Häfen erlebt, wo es nicht mehr lustig war. Also auch sowas wie Santorini. Mhm. Ein wunderschöner Ort, dieses Schwalbennest da an den Felsen gebaut. Aber wenn du durch diese weißen Häuser da, wenn du da irgendwie 7000 Leute laufen, das ist auch kein Reiseerlebnis mehr. Und ich finde, dass da auch wirklich ein Riegel vorgeschoben werden muss, dass das dosiert werden muss in wichtigen Häfen. Ich sag mal, Barcelona ist sowas oder Hamburg, da verflüchtigt sich das vielleicht, aber Palma war auch an der Grenze für meinen Geschmack. Auch da teilweise 7 Schiffe im Hafen, nicht nur 7 große, aber da waren auch dann irgendwie 15.000 Leute unterwegs. Das ist auch für die Leute, die nicht auf Kreuzfahrt sind, sondern die einfach individual gerade Palma besuchen und dann kommt diese Horde da. Läuft einem MSC-Schild hinterher. Nee, das kann auf Dauer, das ist nicht das, was ich unter bewusstem Reisen und kulturellen Austausch verstehe.
Wenn wir jetzt mal schauen, was für Herausforderungen die Kreuzfahrtbranche jetzt in den nächsten Jahren hat, natürlich erstmal Bewältigung der Corona-Krise, sicherlich erstmal Punkt 1. Was kommt dann als nächstes? Schon das Umweltthema? Was würdest du sagen?
Das Umweltthema wird wiederkommen. Das ist auch ein Thema, das ja nicht nur die Kreuzfahrt ist. Ich sag mal, der Globus hat mal einen kleinen Reset gemacht. Wir wissen nicht, wie lange der geht. Und wir werden alle bewusster aus dieser ganzen Nummer rauskommen. Und ich meine, jetzt ist auch die Zeit da, ne? Also die Musiker, die jetzt nicht auftreten können, die schreiben neue Songs. Einige, weiß ich, wie Johannes Oerling und Udo Lindenberg. Und Reedereien, die jetzt nicht fahren können, die können ja vielleicht auch ein bisschen in die Entwicklung, in die Konzeption von Umweltverträglichkeit. Wir wissen ja, LNG-Flüssiggas ist etwas, aber vermutlich eine Brückentechnologie. Hybridgeschichten und so weiter ist ja vielleicht ein Modell der Zukunft. Aber jetzt haben sie ja auch die Zeit. Sie haben ja die Zeit, weil das operative Geschäft weggefallen ist. Und ich hoffe, sie haben die Zeit genutzt, um sich darüber Gedanken zu machen.
Und sie haben hoffentlich nicht alle in Kurzarbeit geschickt, ne? Weil dann nützt es einem auch nichts sozusagen, ja. Wir wollen nochmal sprechen über das weitere große Thema in deinem Leben, und zwar die Medien. Was sagst du jemandem, der sagt, dass Radio in Zeiten von Spotify und Co. doch eigentlich so gut wie tot ist?
Nein, Radio ist nicht tot. Radio ist ein Nebenbei-Medium, natürlich. Man kann es nebenbei hören, aber man braucht, und ich bin ja einer von denen, man braucht auch Gastgeber. Beim Radio Moderatoren, und ich glaube, Moderatorenpersönlichkeiten sind wichtiger denn je als vorher. Also nur ein Dudelfunk wäre es für mich auch nicht. Dann kann ich echt Spotify hören, weil da kriege ich meine Musik besser. Und wir sehen ja auch Clubhouse, wo ich sehr aktiv bin, zu Recht sehr aktiv bin, weil ich merke, dass Clubhouse auch etwas abdeckt, was Radio vielleicht nicht abgedeckt hat und nicht abdeckt. Nämlich ehrliches Wort, Interaktion mit Leuten, und man trifft ja auf Clubhouse, sag ich mal, ich habe da jetzt mit Thorsten Sträter einige Räume zusammen gemacht, oder der kam dazu und wir haben uns da unterhalten. Oder Thomas Gottschalk kam dazu, oder Fußballer, mit denen ich auch sonst zu tun habe. Ja, das ist so ein bisschen Goldgräberstimmung. Und ich bin großer Fan von Clubhouse. Es wird vermutlich jetzt eine kleine Delle geben, weil die Leute mehr draußen sein wollen. Aber dann kommt ja die Android-Invasion, schätze ich mal, im Winter.
Also genau das muss man kurz erklären, ne? Es gibt Clubhouse ja bislang wirklich nur für iPhone. Das heißt, irgendwie die ganzen Leute, die Android haben, sind im Moment noch außen vor. Wobei man sagen muss, und das ist auch der Grund, weswegen es das ja für iPhones schon gibt, dass die iPhone-Nutzer in der Regel auch die Experimentierfreudigeren sind, ne? Deswegen macht man es da, ja. Also was würdest du sagen, ist der Reiz? Ist der Reiz, dass man da, dass da alles eigentlich passieren kann, weil du sagst, es plötzlich ist Thomas Gottschalk im Raum oder Christian Lindner oder Peter Tschentscher?
Ja, übrigens, Peter Tschentscher ist der Hamburger Bürgermeister. Ja. Ich hatte einen Raum bei Clubhouse, der heißt Uwe Club, wo man sich abends so ein Afterwork nicht, aber so Sonntagabend 22 Uhr ist der immer. Und ich hatte gesagt, der Tausendste, der mir folgt, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, der Tausendste, der mir folgt, bekommt eine Flasche alkoholfreies Uwe-Bier.
Ja. Ne? Ja.
Weil Uwe heißt auch ein Club auf der Reeperbahn, deshalb haben wir es Uwe-Club genannt. Und der Tausendste war in der Tat unser Bürgermeister Peter Tschentscher. Ich sah das so aufploppen, wie jetzt plötzlich 1000 Follower, und der Tausendste war unser Bürgermeister.
Hast du ihm das Bier schon zugeschickt?
Ja, er kriegt einen Kasten.
Einen Kasten sogar.
Ja, aber erst, wenn das Uwe wieder aufmachen kann auf der Reeperbahn.
Ich bin doch immer wieder erstaunt, mit was für Sachen du dich beschäftigst, muss ich wirklich sagen. Also, weil alles, was so neu ist, letztes Jahr auch, also war ich wirklich beeindruckt, wie tief du in das Thema Livestreaming von zu Hause eingestiegen bist, weil das war wirklich in einer technischen Qualität, wo man sagen würde, okay, also war wirklich bemerkenswert. Warst du da eigentlich immer schon so technikaffin? Weil daran zum Beispiel erinnere ich mich jetzt an unsere Zeit aber in NR2 jetzt gar nicht unbedingt, dass du da jetzt so, aber das
hat, da war auch noch nicht so viel Technik.
Nee, genau, da gab es nicht mal ein Smartphone, ne, damals.
Das war ja eine Geschichte. Aber ich merke natürlich auch, dass erstens interessiert es mich und zweitens, du hast ja auch nach Radio gefragt und wie das ineinander greift. Na, also wie man zum Beispiel, wenn wir eine Bundesliga-Sendung machen, dass ich hinterher vielleicht dann auf Clubhouse nochmal mit den Leuten rede und dass wir über den Spieltag reden und diese Kombination oder auch, was wir gerade machen, Podcast. Mhm. Bin natürlich auch jetzt dabei, erste Podcasts oder wir konzipieren gerade ein paar tolle Sachen. Das muss auch ein bisschen wachsen. Also das, ich will jetzt nicht so einen Schnellschuss machen. Clubhouse ist ja mehr ein bisschen flüchtig, da geht man hin und redet mit und das ist ja einfach. Übrigens, was noch bei Clubhouse, glaube ich, wer es nicht kennt, ist es auch ein hoher Mehrwert und Learnings, wie man so schön sagt. Weil da sind auch viele Räume, wo du wirklich ein bisschen Know-how bekommst von Experten, die sich da austauschen und das bekommst du gratis. Du kannst auch einfach nur zuhören, wenn da ein Raum ist über Instagram und Follower und Influencer-Marketing, was weiß ich, dann kann man das da hören oder auch über Podcasts. Es gibt viele, was wir gerade hier gemeinsam machen, es gibt viele Räume auch, wo es um Podcasts geht. Wie man einen Podcast produziert, wie man ihn vermarktet, wie man ihn launcht, was weiß ich alles. Und das ist spannend.
Was ich so merkte in den ersten Wochen damit mit Clubhouse, es hat einen höheren Suchtfaktor als jetzt so der Podcast, weil man irgendwie ja auch das Gefühl hat, es wird ja nichts gespeichert, zumindest im Moment bei Clubhouse. Man hat ja auch das Gefühl, man verpasst was, ne? Also wenn man jetzt nicht dabei ist, so. Das ist ja beim Podcast, ja gut, den kann ich hören, wann ich will, ne?
Ja, der Suchtfaktor ist da. Es gibt ja auch Leute, ich hatte jetzt neulich, gebe ich mal ehrlich zu, auch, ich glaube 4.30 Uhr war ich draußen, weil wie Thorsten Sträter kam um 2 noch dazu, der war gerade in Köln irgendwie in seinem Hotel und konnte nicht schlafen und kam dann in den Raum mit rein und dann ging es natürlich wieder, wurde es länger und der Suchtfaktor ist da. Man muss dann immer auch mal gucken, dass man es ein bisschen kanalisiert, dass man sich auf seine Kernthemen auch konzentriert. Und ich mache ja den Cruise Club, wo du ja auch dabei bist, immer montags um 19 Uhr bei Clubhouse. Und da tauschen wir uns aus, was übrigens auch so ein Seelenfaktor hat. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wir haben uns lange nicht gesehen mit der Branche. Die ITB fällt aus. Und auch der Kreuzfahrtkongress, den wir veranstalten, ist auch ausgefallen. Das heißt, die Kreuzfahrtbranche, die sich sonst oft getroffen hat auf Schiffstaufen, auf Kongressen, auf Messen, die hat sich lange nicht gesehen. Und jetzt sitzen wir da bei Clubhouse zusammen und das waren auch immer so um die 100 Leute. Also auch natürlich viele Entscheider aus der Branche. Und das ist, oder auch für Fans natürlich wichtig, einfach mal reinzuhören, dann hört ihr mit, worum es gerade geht, wie es uns geht und man trifft sich da ein bisschen. Das hat so ein bisschen auch therapeutischen Charakter, finde ich.
Und spannende Leute da teilweise dabei. Eben Richard Vogel, da der Gründer von TUI Cruises, heute bei Pullman Tour, der da auch mal Sachen sagt, wo man denkt, so Mensch, die haben durchaus so Nachrichtenwert. Ne? Also er sprach so, ja, also vor 2022, 2023 sieht er jetzt so die Erholung noch nicht. Ne? Ich meine, wer stellt sich da schon hin und sagt das sonst? Das ist... Ja,
und ich hatte auch eine Runde, ich glaube, das war der erste Cruise-Club, da war AIDA und TUI Cruises dabei und die Pressesprecherin von TUI Cruises hatte irgendwie, war neu bei Clubhouse und macht ja auch einen guten Job, aber wusste noch nicht so, wie Clubhouse eigentlich funktioniert und dass es keine PR-Veranstaltung ist. So, und sie begann dann so mit Statements, die ich irgendwie auch in Pressemeldungen so höre. Ich will nicht sagen, sie las sie ab, aber ich hab dann gesagt, gut, ja, sorry, ich muss kurz reingrätschen. Wir wollen hier einfach ehrlich reden. Wir wollen über Kreuzfahrt reden. Wir wollen uns ehrlich austauschen. Ich möchte hier keine Pressemeldung vorgelesen haben. Und das hat sie auch wirklich super, auch dann hat sie ja, mir war auch nicht klar, was das für ein Forum ist und so weiter. Und das ist ja auch neu, wenn man da reinkommt. Man weiß nicht, wie man sein Mikrofon aufmacht zunächst. Und dann war klar und dann hat sie das auch ziemlich schnell und der Hans-Jörg Kunze von AIDA, der war gleich in diesem Clubhouse-Mut drin. Da war nichts mit AIDA, PR und so, sondern der hat einfach auch, ja, auch ehrlich aus seinem Homeoffice erzählt und so weiter, wie es der Branche wirklich geht. Und das ist das Tolle an Clubhouse, finde ich.
Genau, das sind so Momente, die man da erleben kann, ja, wie man sie sonst eigentlich in Medien nicht unbedingt hat. Das ist eben was anderes, als wenn eben, du hast Hans-Jörg Kunze angesprochen, der AIDA-Pressesprecher, wenn der jetzt da vom NDR, da vom Nordmagazin oder was interviewt wird, das hat halt ja einen ganz anderen Charakter. Ne? Dann legt man ja selber schon jedes Wort, was man da sagt, auf die auf die Goldwaage und ja.
Wir sind übrigens dabei und das Konzept, da sitze ich gerade dran, wir überlegen, ob wir einen Clubhouse-Cruise machen. Jetzt nicht auf dem großen Schiff, aber wenn die Community so wächst und wir können ja mit dem Clubhouse, bist ja sicherlich auch damit dabei, wir können ja von Bord was machen. Na, ja, du kannst von Bord ein Clubhouse machen mit Publikum. Da gibt es ja, wir sind jetzt gerade, das ist ja die Beta-Version, wie das heißt bei Clubhouse. Das heißt, wir sind noch in der Goldgräberstimmung. Aber da gibt es ja immer wieder Updates. Und wenn man sowas macht mit Publikum und Interaktion, das finde ich hochgradig spannend.
Und dann eher auf dem Flussschiff oder schon Hochsee?
Naja, wenn die stabiles Netz haben. Also Fluss ist als Start. Aha. Sicherlich einfacher. Ich glaube ja auch, dass Fluss eher losgeht als Hochsee. Ne?
Haben wir ja,
auf jeden Fall. Als Thema gehabt, ja. Und da kannst du ja, wir haben ja auch eine Kreuzfahrt gemacht kurz vorm Lockdown, wo bei der Flussreise, wo ständig die Häfen erneuert wurden, weil plötzlich war Antwerpen Risikogebiet, dann war Amsterdam Risikogebiet und dann sind wir eben Städte in Holland angefahren wie Kampen,
also nicht
auf Sylt,
ja.
Oder Lemmer.
Ja.
Und das war eine tolle Route eigentlich. Den Rest kannten wir ja schon, aber das waren durch Update waren das neue Häfen, die ganz spannend waren.
Ja, ja, ja. Und das waren Namen, die hatte man halt vorher überhaupt gar nicht gehört oder halt man dachte, Kampen sei nur auf Sylt, genau. Aber das hatte irgendwie einen großen Charme, weil es wirklich sehr schön war. Aber ich glaube, die Anbieter haben halt Angst, dass sie sowas nicht verkauft kriegen, ne? Weil die Leute wollen dann halt irgendwie nach Rotterdam und Antwerpen und nicht in diese Orte, die sie noch nie gehört haben. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen perfide eigentlich, ne?
Ich hatte so ein schönes Ding, was TUI leider abgelehnt hat. Wir haben einen Schlager-Cruise gemacht, aber ich hatte das Konzept und ich immer mache ich's, weil ich fand das so eine geniale Idee, dass wir eine Schlager-Kreuzfahrt machen und keiner weiß, wohin sie geht. Man weiß nur, wo man losfährt und wo man ankommt.
Ne? Mhm,
ja. Und das Ding sollte heißen, es fährt ein Schiff nach nirgendwo. Und das war eigentlich die Idee und ich finde die Idee eigentlich weiterhin so cool, vielleicht mache ich es mit einer anderen Gesellschaft dann irgendwie oder machen wir das, dass die Schlagerfans kommen, dass die Schlagerleute an Bord sind und dass das Schiff wirklich nach nirgendwo fährt. Ist ja momentan fast so in diesen Corona-Zeiten.
Das
brauchen wir gar nicht so zu nennen. Aber das sind so, ich glaube, es gibt so viele tolle Ideen und Schiff nach nirgendwo und auch Clubhouse-Cruise ist etwas, was, wenn ihr davon irgendwann hört, dann wisst ihr, wie das entstanden ist.
Es ist, glaube ich, die Befürchtung, dass wenn man jetzt nicht mit irgendwelchen großen Zielen wirbt, dass dann das Interesse gering sein könnte, ne? Vielleicht. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dieses charmante, okay, man ist da relativ flexibel. Es gibt ja, wer macht das? Ich glaube, Hapag-Lloyd, ne? Die machen so Reisen, wo das Publikum, also die Gäste dann an Bord teilweise abstimmen, ne? Welchen Hafen sie anlaufen.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, wie sich das bei denen nennt. Ne?
Ja, das war auf der Europa, war das immer.
Ja.
Coole Idee. Also, ich meine, wir haben ja auch eine Produktion gemacht, die jetzt 8-mal gelaufen ist, mit einem Hamburger Verlag, wo wir so eine Literaturkreuzfahrt gemacht haben und das Ganze hieß Heimathäfen. Ne? Ja. Heimathäfen war eine Kreuzfahrt vor der Haustür. Und im Prinzip war jetzt nicht der Verlag das Verkaufsargument, sondern die Ziele waren es. Ne? Also gar nicht so sehr unser Motto, was wir dachten, sondern es waren die Ziele. Wir fuhren von Hamburg nach Borkum, nach Helgoland und nach Sylt. Und wer hat schon mal in 5 Tagen diese 3 deutschen Inseln bereist? Und das war eigentlich immer voll, weil das Ziel, also diese Kreuzfahrt vor der Haustür, Heimathäfen, das war eigentlich das Verkaufsargument. Und das ist ja auch in diesen Zeiten jetzt. Ich glaube auch, dass wenn die Fahrten beginnen, dass das vielleicht auch ein Motto sein könnte, dass wir hier kontrolliert in Deutschland bleiben, auch bei Hochsee, ist bestimmt eine gute Tour.
Es ist Kreativität auf jeden Fall gefragt, ne? Nicht einfach so dieses, ach Mensch, wir machen das, was wir jahrelang gemacht haben, sondern ja, was könnten denn mal neue Dinge sein, so, ne? Und ich finde jetzt so dieses einfach aus Deutschland nur rausfahren und gar nichts anlaufen, bevor gar nichts geht, aber ne, so richtig optimal ist es natürlich nicht. Und ich meine, ja, dann wäre es natürlich schön, irgendwie auch deutsche Ziele anzulaufen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da das Problem dann ist, dass man vielleicht befürchtet, dass es sich nicht rechnet, weil sich keine Ausflüge verkaufen lassen oder wie auch
immer. Also wir werden ja wahrscheinlich flexibel sein müssen. Angenommen, unsere Rock the Boat Tour nach London findet nicht statt. Also ja. Sie findet statt, aber vielleicht nicht nach London. Kann ja, ja sein, wegen Mutationen und wie auch immer. Dann werden wir das hier oben machen. Und sagen wir, man kann ja auch einfach mal mit einem Kreuzfahrtschiff, fährt dann nach Sylt, nach Helgoland und der dritte Ort wäre zum Beispiel Brunsbüttel. Ne, das klingt jetzt nicht besonders spannend, aber wenn man in Brunsbüttel bei einer Rockkreuzfahrt anlegt und geht vom Schiff und dann fahren einen irgendwie 10 Busse nach Wacken.
Mhm.
Das ist von Brunsbüttel eine halbe Stunde. So, und dann fährt man nach Wacken und guckt sich Wacken mal ohne Metal an.
Ja.
Geht man, hat dann die Macher von Wacken dabei, sind da so meine Partner. Und dann schauen wir uns mal Wacken an, wie das Dorf eigentlich ist, wenn 80.000 fehlen.
Ja.
Und wie viel Metal in dem Dorf ist. Und das ist so spannend, Wacken. Und dann gehen wir mal auf das Feld, wo der Bauer Uwe ja leider gerade gestorben ist, der die ganzen Felder da zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und dann schaut man sich das alles mal an, wie das als Agrarlandschaft aussieht und nicht als Metal-Landschaft.
Es ist auf jeden Fall spannender als so der typische Standardausflug, wo dann irgendein Bus sitzt, dir erzählt jemand irgendwelche Sachen, die du nach 5 Minuten schon wieder vergessen hast. Das ist ja immer so ein bisschen so der also für mich persönlich immer ehrlich gesagt der Horror. Aber vielleicht liegt es nur an mir, dass ich es mir einfach nicht merken kann. Aber ja.
Ja, ich glaube so Erlebnis. Also wir verstehen uns und ich verstehe mich so als Erlebnisproduzent. Also ja. für Medienerlebnisse, aber auch für Eventerlebnisse. Momentan eher Medienerlebnisse.
Und wir hoffen, dass es bald alles wieder losgeht. Also auch abseits der Medien dann eben live und in Farbe, idealerweise dann eben wieder auf den Schiffen. Ja, Uwe, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn man dir auf einer Plattform folgen soll, dann welche ist dir am liebsten?
Ja, am besten Social Media. Also ich bin bei Instagram, bin ich natürlich. Ich bin bei Clubhouse. Das ist mir sehr am Herzen, wenn ihr mir vielleicht bei Clubhouse folgt. Weil da gibt es so viele coole Räume und Überraschungen und ehrlichen Austausch. Und LinkedIn bin ich und Facebook bin ich auch. Facebook wird irgendwie, habe ich das Gefühl, so, wird langsam
ja, weniger. Ja, wird weniger. Also LinkedIn, finde ich, ist krass, auch die Entwicklung, die LinkedIn gemacht hat, weil das war irgendwie, ich war da halt irgendwie angemeldet zwar, aber habe das nie irgendwie so tatsächlich genutzt, aber das finde ich hochspannend geworden. Xing
was,
ist für mich.
Was, ja? Ja, Xing ist so ein bisschen auch so ein bisschen Facebook-mäßig. Was bei LinkedIn ganz spannend ist, ich kriege über LinkedIn eigentlich mittlerweile die meisten Anfragen. Ich mache viele Vorträge und bin als Speaker unterwegs. Und ich habe ja auch einen Vortrag, der heißt Ship Happens.
Ja.
Ship Happens ist eine rockige Reise durch die Geschichte der Kreuzfahrt. Das ist ein Vortrag, den ich auch viel an Bord halte, wo man mal so auch die Stories von Full Metal Cruise drin hat, aber auch so die ersten Oceanliner und Albert Ballin, so eine Richtung, Titanic natürlich. Und das sind einfach coole Sachen, das macht so viel Spaß und das fällt ja momentan auch aus, aber diese Kontakte, also wer irgendwie einen coolen Vortrag hören will, auch Rockmusik oder auch ein bisschen Business-Vorträge, finde mich bei LinkedIn. Wer irgendwie mit mir reden will, sollte mich bei Clubhouse verfolgen.
Sehr, sehr gut. Und eines ist versprochen, deine Stimme ist dann noch ein bisschen fitter als heute, wo du irgendwie schon wieder die letzten 24 Stunden wahrscheinlich 18 Stunden allein bei Clubhouse warst, ne, oder?
Ja, ich hab mich heiser moderiert.
Ganz, ganz böse, da hilft, ich glaube, Lindenblütentee oder was das andere, Ingwer oder was auch immer. Ja.
Oder Pause einfach. Pause.
Ja, Pause. Auch. Das ist ein gutes Stichwort. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Uwe. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, ne?
Bis dann.
Sehr gerne.
Ciao.
Matthias.
Ciao,
tschüss. Danke. Menschen, More und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.